Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Maike Albart und einem Roman, der an den äußersten Rand von Europa führt, wo wir vielleicht jetzt gern wären, in den Süden, und zu den berühmtesten der italienischen Literatur gehört, die Malavoglia von Giovanni Verga. Verga starb heute vor 100 Jahren. In Italien ist dieses Buch ein Klassiker und Abiturthema, bei uns kennt man es kaum. Eine Neuübersetzung will das ändern. Im Büchermarkt geht es aber nicht nur um die krude sizilianische Wirklichkeit, die nämlich in diesem Roman im Mittelpunkt steht, sondern auch um die Frage, wie sich in Südkorea ein Tabuthema literarisch vermitteln lässt. Wer Tagebuch schreibt, kennt eigentlich keine Tabus. Das macht ja gerade den Charme dieses Genres aus. Man kann den Leuten direkt in den Kochtopf schauen. Und so ist das auch bei dem Schauspieler Manfred Krug. Manfred Krug war nicht nur Liebling Kreuzberg, Tatortkommissar Stöver oder der aufmüpfige Zimmermann in Spur der Steine, sondern auch Ehemann, Familienvater, Freund und einiges mehr. Ich sammle mein Leben zusammen, heißt sein Tagebuch aus den Jahren 1996 und 1997. Jörg Margenau hat dieses besondere Sammelsurium in Augenschein genommen.
Manfred Krug kaufte gerne alte Sachen auf Flohmärkten. Sachen, die dann bei ihm in der Wohnung herumstanden. Mal entdeckte er ein unvergleichliches altes Fahrrad, mal einen Bräter aus Eisenguss, dann 70 Brocken Kolophonium, die Streicher für ihren Bogen brauchen, oder 40 Schellackplatten mit Geräuschen aus der Nachkriegszeit, wie sie die Voice of America zur Hörspielproduktion benutzte. Unwiederbringliche Geräusche, schreibt Krug, vom Dampfhammer bis zum Babygeschrei. Sehr interessant. Alles für 120 Mark. Was werden meine Kinder damit machen? Krugs Leidenschaft, Dinge vor der Vergänglichkeit zu retten, hatte womöglich etwas mit der Angst vor dem Tod zu tun, auch wenn er behauptete, der Tod schrecke ihn nicht. In seinem jetzt von Christa Maria Schädlich herausgegebenen Tagebuch der Jahre 1996-97 ist der Tod allgegenwärtig. Sein Freund Jurek Becker starb im März 1997 an Darmkrebs, was Krug tief erschütterte. Und doch misstraute er in einem für ihn typischen Zug der eigenen Gerührtheit.
Ich sitze allein in meiner Bude, mir laufen die Tränen runter. Ich genieße es. Welche wunderbare Eigenschaft an uns Menschen. Der größte Ganove kann sich an den eigenen Tränen reinigen. Ich weiß, warum das Tier über die Fähigkeit zu weinen nicht verfügt. Es braucht sie nicht. Keine Ganoven unter den Tieren.
Ein paar Monate später erlitt Manfred Krug, gerade 60 geworden, einen Schlaganfall. Nachdem er mühsam wieder zu sprechen und zu schreiben gelernt hatte, notierte er, er sei dem Tod näher gewesen als dem Leben. Die Rekonstruktion des Bewusstseinszustands, der Hilfe und Sprachlosigkeit, ist ihm eindrucksvoll gut gelungen. Tatsächlich erwies sich das Tagebuch dann als eine Kraftquelle, in der das Schreiben selbst zum Mittel gegen die Vergänglichkeit wurde.
Während der Krankheit habe ich nichts aufschreiben können. Ich suche nach den vergessenen Tagen. Was ich heute nicht aufschreibe, das werde ich morgen nicht erlebt haben. Jeder über 50 sollte ein Tagebuch führen, weil er dann mehr erlebt.
Doch Manfred Krug schrieb nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Nachwelt. Dass sein Tagebuch eines Tages veröffentlicht werden könnte, war ihm durchaus bewusst. Ein bisschen Selbstinszenierung ist also schon dabei, wenn der Eindruck entsteht, was für ein guter Typ er doch gewesen ist. Der Eindruck ist nicht verkehrt, nur dass er vielleicht auch selbst ein bisschen zu gut wusste, wie gut er, als der gefühlvolle Raubautz rüberkam, als der unbestechliche, standfeste, selbstbewusste, freche Manne, dem keiner was kann, als Legende seiner selbst. 1996 war auch deshalb ein besonderes Jahr, weil sein Buch Abgehauen zum Bestseller wurde und bald auch verfilmt werden sollte. Damit wuchs sein Ruhm weiter, berichtete er doch darin von seiner Ausreise aus der DDR 1977 nach der Biermann-Ausbürgerung und seinem Protest dagegen und präsentierte zudem den Tonbandmitschnitt, den er von einem Treffen mit dem SED-Funktionär Werner Lamberts und DDR-Künstlern in seinem Haus heimlich angefertigt hatte. Privat war sein Leben allerdings alles andere als einfach und auch darüber schrieb er. Seine Frau Ottilie und er lebten in getrennten, benachbarten Wohnungen. In der eigenen war seine Geliebte Petra fast jeden Abend zu Besuch und mit ihr das im Januar 1996 4 Monate alte Töchterchen Marlene. Ottilie wusste nichts davon. Erst als die beiden Frauen sich nach seinem Schlaganfall am Krankenbett begegneten, flog das Doppelleben auf, um dann aber einfach weiterzugehen wie zuvor. Krug war ein gesamtdeutscher Held, der in beiden deutschen Staaten gut zu leben wusste, ohne sich je ganz vereinnahmen zu lassen. Seine Schlagfertigkeit war sein Markenzeichen, ob als Tatortkommissar Stöver oder als Rechtsanwalt Liebling aus der Serie Liebling-Kreuzberg, für die Jurek Becker das Drehbuch schrieb. Krugs respektlose Bemerkungen über Freund und Feind sind vergnüglich zu lesen. So heißt es über das Tagebuch des DDR-Autors Fritz Rudolf Fries, der alle Namen abzukürzen pflegte.
Nach 3 Seiten Fries werde ich derart namensgierig, dass ich erst mal eine halbe Seite Telefonbuch lesen muss.
Oder über Antonionis Film Der Schrei.
Ich hätte nie geglaubt, dass man in Italien so viele graue, neblige, trostlose Drehtage zusammenbringen kann.
Krug war ein Lebenskünstler, der mit seinem Schnoddercharme über so manche Abgründe hinwegsegelte. Jurek Becker bezeichnete ihn zu Recht als eine Optimismusmaschine. Das Tagebuch zeigt ihn als einen Autor, der genau das, was ihn als Schauspieler so erfolgreich gemacht hat, nämlich immer und mit Nachdruck er selbst, Manfred Krug zu sein, auch im Schreiben praktizierte. Sein Witz war unschlagbar, seine Respektlosigkeit eine Waffe. Und so ist es ein Trost, ihm beim Leben und Überleben zuzusehen.
So erging es Jörg Margenau bei der Lektüre von Manfred Krugs privaten Aufzeichnungen »Ich sammle mein Leben zusammen« Tagebücher 1996 bis 1997, herausgegeben von Christa Maria Schädlich, erschienen in dem erst kürzlich gegründeten Kanon Verlag 208 Seiten für 22 Euro. Ein echter verlegerischer Coup, und für Herbst und Frühjahr sind weitere Bände angekündigt. Freimütig zu Gefühlen zu stehen, wie es in diesem Tagebuch passiert, können die Figuren in dem südkoreanischen Roman »Die Tochter« von Kim Hye-jin nur schwer. Es geht um eine junge lesbische Frau, die wieder bei ihrer Mutter einzieht. Ob es sich um eine explosive Konstellation handelt, weiß Katharina Borchardt.
Die Tochter ist wieder da. Sie ist Mitte 30, Lehrbeauftragte an der Uni und sehr zum Leidwesen der Mutter noch immer unverheiratet. Nun steht sie wieder vor der Tür, wie die südkoreanische Autorin Kim Hye-jin in ihrem Roman »Die Tochter« erzählt. Denn die Freiberuflerin hat Geldprobleme. Und sie ist nicht allein gekommen, sie hat ihre Freundin mitgebracht. Die Mutter ist nicht erfreut.
Laut schließe ich das Hoftor, steige die 3 Stufen zur Wohnung hinauf und öffne die Eingangstür. Lassen Sie Ihr Gepäck hier draußen. Ich habe noch nichts entschieden. Ich bin noch nicht bereit, diese Person, die ich nicht kenne, in meine Wohnung aufzunehmen. Genau genommen habe ich diese Entscheidung schon vor langer Zeit getroffen. Sie ist unumstößlich. So jemand kommt mir nicht ins Haus.
So jemand heißt eine Lesbe. Schon das Wort geht der Mutter nicht über die Lippen. Trotzdem ziehen Tochter und Freundin ein. Kim Hye-jin erzählt die Geschichte dieser Not-WG strikt aus dem Blickwinkel der Mutter. Und der ist, teils verzweifelt, teils hasserfüllt, immer aber völlig verunsichert. 170 Seiten Muttermonolog. Die radikale Entscheidung einer erfrischend störrischen Autorin, die selbst in der queeren Szene von Seoul unterwegs ist. Radikal deshalb, weil Autoren die meisten Coming-out-Geschichten aus der Ich-Perspektive des queeren Menschen selbst erzählen. Oft ist das autobiografisch motiviert. Man denke etwa an die Bücher von Édouard Louis oder von Daniel Schreiber. Oder auch an die herzzerreißenden Selbstbefragungen der japanischen Comiczeichnerin Kabi Nagata. Bei Kim Hye-jin aber spricht die Mutter. Deshalb braucht es auch immer wieder neue Anstöße, also Anstößiges von außen, um ihre Gedanken im Fluss zu halten. Zunächst ist dies die Konfrontation mit der Freundin der Tochter. Dann erlebt die Mutter eine Demonstration für die Rechte von homosexuellen Lehrbeauftragten an der Uni. Dabei gerät sie versehentlich in die gewalttätige Gegendemo. Dort hört sie viel eklige Hate Speech und geht im aggressiven Getümmel fast unter. Ein Erlebnis, das ihre Gedanken verändert. Nicht total, aber ein wenig.
Ich kann nicht mehr die Haltung der Gegenseite vertreten. Ich darf nicht. Ich kann doch diesen Kindern nicht sagen, sie sollen im Verborgenen bleiben, schweigen, sich unauffällig verhalten, als gäbe es sie gar nicht. Oder direkt von der Bildfläche verschwinden und sterben. Wie könnte ich mich auf die Seite derer stellen, die so etwas sagen? Aber das heißt noch lange nicht, dass ich diese Kinder von Grund auf verstehe.
Ein Zitat, das den Grundton der Geschichte gut einfängt. Die Mutter soll etwas lernen und die Leserschaft gleich mit. Diese Absicht spricht aus dem gesamten Roman, der mit Nachdruck ein Entwicklungsroman sein will, was ihm leider etwas unangenehm Instruktives gibt. Offenheit aber entsteht dadurch, dass Kim weit über das Thema Homosexualität hinausgeht und sehr grundsätzliche Fragen stellt zum Thema Bindung und auch dazu, welche Rolle Geld in unseren Beziehungen spielt. Die Mutter etwa kümmert sich als Pflegerin um eine alte Frau namens Zen. Diese hat sich in ihrem Leben auf vielfältige Weise gesellschaftlich engagiert und auch ihre eigenen Ersparnisse für andere aufgewendet. Jetzt aber ist sie alt und es kommt niemand zu Besuch. Weil sie sich nicht mehr beschweren kann, wird an Windeln und Feuchttüchern gespart. Die Mutter versucht, den Mangel durch Fürsorge aufzufangen.
Von ihren dünnen Knochen hängt das Fleisch schlaff herab. Ich seife ihr die losen Hautlappen ein. Zengs Beine zittern. Mit eingeseiften Händen wasche ich sie eingehend im Schambereich, arbeite mich vorsichtig um ihr Druckgeschwür herum und zupfe totes Gewebe ab. Warum lebt sie so lange? In solchen Augenblicken wird mir erst richtig bewusst, wie gnadenlos das Leben ist. Ein Kampf, der erst mit der absoluten Niederlage endet.
Ein sehr physischer Roman, in dem es ausschließlich um Frauen geht. Lesbische Liebe aber wird eher aus der Ferne beobachtet und besteht meist nur in Armumliegen. Das liegt natürlich an der Erzählperspektive der Mutter, wirkt aber auch ein bisschen verschämt. Was der Roman jedoch deutlich aufzeigt, ist, dass Familie mehr ist als das, was man vom Amt bestätigt kriegt. Das ist keine ganz neue Einsicht, hier aber ausgesprochen mutig erzählt.
So das Fazit von Katharina Borchert. Sie stellte uns Kim Hye-jins Roman »Die Tochter« vor. Aus dem Koreanischen von Ki Yang Lee, erschienen bei Hansa Berlin, 171 Seiten für 20 Euro. Von Südkorea katapultieren wir uns jetzt zurück nach Europa ins 19. Jahrhundert. »Die Malavolja« lautet der Titel eines Romans, der als Höhepunkt des Verismo gilt, wie der italienische Naturalismus heißt. 1881 im Original erschienen, erzählt Verga von sizilianischen Fischern, die ärmer und ärmer werden. Die Malavoglia liegt jetzt in einer neuen Übertragung der langjährigen Verlagslektorin und Übersetzerin Anna Leube vor. Ich habe Anna Leube gesprochen und wollte zuerst wissen, wer dieser Giovanni Verga, der genau heute vor 100 Jahren starb, eigentlich war.
Ja, in Italien würde ich sagen, einer der berühmtesten Autoren des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus ein nahezu Unbekannter, wie ich jetzt immer wieder festgestellt habe im Laufe meiner Neuübersetzung, dass die Malavoglia, dass das bei uns sowohl der Autor als das Buch nahezu unbekannt sind. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass zur gleichen Zeit D'Annunzio Furore machte, also nicht nur in Italien, sondern natürlich auch in Deutschland und anderswo in Europa. D'Annunzio hat da eben doch die weitaus größere Leserschaft gefunden.
Er erzählt eher von so parfümierten Geschichten und Liebesverhältnissen. Verga ist Jahrgang 1840 und aus Catania, wo er geboren wurde, nach Mailand gegangen. Und er hat dann begonnen, aber von Sizilien zu erzählen. Was ist das für ein Sizilien, von dem er uns berichtet in den Malavoglia?
Es ist ein Sizilien im Grunde von unten gesehen, nämlich wirklich Sizilien der ganz armen, der bettelarmen Leute, der Landarbeiter. In den Malavoglia werden verschiedene Schichten gezeigt, also die Ärmsten der Armen, die Fischer, dann aber auch die Leute, die ein bisschen Grund besitzen, dann die Intelligenzia, das heißt der Arzt, der Pfarrer, der Notar und so weiter. Und das unterscheidet dieses Werk, wie auch spätere Bücher von ihm, ganz entscheidend von diesem Frühwerk, wo eben nun auch die Liebesaffären von Damen aus dem Adel und so weiter geschildert werden.
Wie ist denn diese Welt der ganz Armen dort in Aci Trezza, wo das Buch ja angesiedelt ist?
Es ist geprägt davon, dass die Familienbande die allerengsten sind, dass es immer wieder betont wird, dass der Zusammenhalt in der Familie am meisten zählt. Gleichzeitig merkt man aber auch sehr, sehr deutlich, denn das Buch ist ja sozusagen choral geschrieben, also nicht von einem Erzähler, der alles weiß, wie missgünstig, habsüchtig, kleinkariert die Dorfbevölkerung ist. Also Werger idealisiert überhaupt nicht diese Dorfgemeinschaft, auch eigentlich nicht mal die Gemeinschaft innerhalb der Familie. Aber das Schicksal, das er beschreibt, hat was von einer Unerbittlichkeit, die sehr, sehr selten irgendwo in der Literatur zu finden ist. Also nahezu hoffnungslos, bis es am Ende doch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer eben gibt.
Und was macht dann das Faszinosum des Romans aus für Sie? Sie haben dies Unerbittliche geschildert. Ist es die Stimmung, ist es die Erzählweise, ist es die Geschichte an sich, die ja so wenig erlaubt, auch in die Zukunft zu schauen? Das scheint ja alles immer wieder zurückgeworfen zu sein in der Art und Weise, wie es dargestellt wird.
Ja, ich denke, dass man ein derart exemplarisches Schicksal selten gelesen hat. Ich habe mir lange überlegt im Zusammenhang mit Werger, was kennt man denn noch von solchen Elendsgeschichten? Mhm. Da kam ich höchstens auf Dickens, der natürlich eine ganz andere Art der Armut und der Armseligkeit schildert, nämlich in der Großstadt London. Und dann kam ich kurioserweise auf Marie von Ebner-Eschenbach, die österreichische Autorin, die ich dann wieder gelesen habe auch. Und die beschreibt eben auch das Dorfleben zum Teil unglaublich krass, also gar nicht so, wie man dächte, eine Baronin, die sich der armen Leute annimmt. Also da habe ich Verwandtschaft gefunden mit Werger und sonst sehr wenig. Und ich finde, dass es sowieso die Seltenheit auch ausmacht, dass man vom Schicksal dieser Besiegten, wie Werger den Zyklus nannte, den er eigentlich schreiben wollte und zu dem es dann nie kam. Also, dass es Leute sind, die vom Schicksal besiegt werden. Das hat man so oft nicht in der Literatur, zumindest dieser Zeit.
Etwas, das mich sehr fasziniert hat und das ich hochinteressant fand bei der erneuten Lektüre dieses Romans, ist auch, dass Italien ja als so eine fremde Macht erlebt wird. Die Familie muss den Sohn oder verschiedene Söhne zum Militärdienst schicken. Auch das scheint so eine fast schicksalshafte Kraft zu sein, die ja, dieser Familie in die Parade fährt.
Ja, aber ich denke, dass es in Russland nicht viel anders war wie in Italien der Zeit. Es wurden von den Bauernfamilien der älteste Sohn eingezogen, dann im Zweifel auch noch der nächste Sohn. Der Roman beginnt kurz nachdem die Wehrpflicht in Italien eingeführt wurde, die Allgemeine. Und die betraf natürlich die armen Leute in allererster Linie, weil die anderen sich freikaufen und freistellen lassen konnten, sei es durch Korruption oder was auch immer.
Werger hat die italienische Literatur revolutioniert, weil er auch sprachlich anders gearbeitet hat. Aber damals war der Roman ein Fiasko. Woran lag das?
Ich denke, dass wahrscheinlich, ich sagte vorher D'Annunzio, der damals der Autor der Stunde war, und Werger hat genau das Gegenteil gemacht, hat eine völlig andere Sprache gehabt, hat ein völlig anderes Milieu beschrieben. Man könnte sagen, dass der eigentlich erst kurz vor seinem Tod von einer neuen Generation von Schriftstellern in Italien dann entdeckt wurde. Also erfolgreich war er eigentlich nur mit diesem Theaterstück, Cavalleria Rusticana, und der Oper, die dann daraus gemacht wurde. Und ganz viel später noch mit dem Film. Visconti hat ja die Malavoglia unter dem Titel La Terra Trema kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verfilmt.
Also die Nachwirkung war sehr groß. Welche Herausforderungen, Anna Leube, gab es denn für Sie als Übersetzerin im Umgang mit diesem Text?
Ja, Gott, es war natürlich ein Buch, das vor 140 Jahren erschienen ist. Das hat natürlich auch seine Probleme. Man muss, wie immer bei solchen Neuübersetzungen, durchscheinen lassen, dass es sich um eine wirklich ganz andere Zeit handelt. Und dennoch darf es nicht zu altertümlich und nicht zu albern wirken. Es ging schon los mit der Überlegung, sollen die Leute sich wie im Original, sollen die ihr zueinander sagen, selbst wenn es unter Verwandten ist, also den Kindern und den Eltern und den engsten Nachbarn auch. Oder soll man das modernisieren? Ich habe es nicht getan. Es musste auch sehr beachtet werden, dass die Leute alle eine bestimmte Sprache sprechen. Je nach Schicht reden die etwas anders und sie reden auch in denselben Versatzstücken. Und das muss den Einzelnen beigegeben werden. Die Mimik von jeder Person ist eine bestimmte, die Gestik ist eine bestimmte. Gut, das war Arbeit, aber es war, ich würde sagen, jetzt nicht einmal eine besondere Herausforderung.
sagt Anna Leube. Es ging um Giovanni Vergas Roman Die Malavoglia in der Übersetzung von Anna Leube. Er liegt vor im Wagenbach Verlag. 320 Seiten für 25 Euro. Im Büchermarkt pflegen wir die Literaturkritik und wie wichtig dieses Genre ist, welche kulturgeschichtlichen und stilistischen Fertigkeiten es verlangt, wurde heute durch den Heinrich-Mann-Preis der Berliner Akademie der Künste gewürdigt. Er geht nämlich an den Literaturkritiker, Essayisten und Buchautor Lothar Müller. Der langjährige Feuilleton-Redakteur der Süddeutschen Zeitung hat eine Reihe von fesselnden Büchern vorgelegt. Mit dieser guten Nachricht für die Literaturkritik verabschiedet sich im Studio Maike Albart.